Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
50 Jahre Mondlandung, das ist unser Thema heute Vormittag in SWR1 Leute. Wir haben zwei Gäste, zwei Physiker, die beide auch Astronauten waren, jeweils im All waren. Reinhold Ewald und Ulf Merbold. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen. Vielen Dank. Guten Morgen.
Herr Merbold, lange ist es her, die Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1969. Sie haben damals in der DDR, der früheren DDR, Ihre Mutter besucht und Fernsehen geguckt. Welche Erinnerungen haben Sie?
Also ich komme aus dem Vogtland, das liegt relativ dicht am Fichtelgebirge. Dort haben die DDR-Bürger eigentlich alle ein gutes Westprogramm sehen können. Aha. Und natürlich saßen alle vor dieser Flimmerkiste, damals noch schwarz-weiß, und haben nun die Daumen gehalten, dass das alles glatt abläuft. Also insofern ist mir das gegenwärtig, als sei es vor ein paar Tagen erst passiert.
Hatten Sie damals schon so eine emotionale Nähe zur Raumfahrt? Also man muss dazu sagen, Sie haben dann Physik studiert, also waren auch naturwissenschaftlich ausgerichtet.
Ja, in dieser Zeit der Mondlandung war ich ja schon in Stuttgart und es war gerade so das Ende des Studiums, Anfang meiner Promotionszeit am hiesigen Max-Planck-Institut. Aber ich habe mit keiner Millisekunde dran gedacht oder dran geglaubt, dass ich eines Tages selber in dieses Metier gelangen würde. Wir haben die Daumen alle gehalten. Insofern, es war eine aufregende Nacht.
Und es ist ja dann schlussendlich auch gut gegangen. Herr Ewald, Sie waren deutlich jünger, 12 Jahre alt, Mönchengladbach. Schwarz-Weiß-Fernseher oder schon Farbe?
Nee, schwarz-weiß.
Okay.
Ja, also man sollte nicht solche großen Ereignisse mitten in die Nacht legen, dass also Buben wie ich bitten und betteln müssen, dass sie dann doch bitte geweckt werden, wenn es denn soweit ist. Es wurde ja auch noch der Ausstieg vorgezogen. Das eigentliche Programm sah ja vor, dass die Astronauten Armstrong und Aldrin, wenn sie am Mond kommen, dann erstmal sie schlafen legen. Aber das ist natürlich
geht nicht.
Wer auf die Idee gekommen ist. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob das, woran ich mich erinnere, jetzt durch die vielen Mal Wiederholungen, die man gesehen hat, ein bisschen überlagert ist. Was aber nicht überlagert ist, das ist das Expertengremium im WDR-Studio. Aha. Übrigens dasselbe Studio, wo heuer das Morgenmagazin daraus gesendet wird, wenn die ARD das sendet. Und da saßen dann die Crème de la Crème der deutschen Raumfahrtwissenschaften, ob es ein Kölle war, ein Ruppe, ob es ein Wenke war. Das sind alles Leute, denen ich später in entscheidenden Weltraumprojekten auch wiederum begegnet bin. Und das spannt also den Bogen von diesem frühen Erlebnis in meinen späteren Laufbahn. Klar. Als Raumfahrtinteressierter.
Wobei auch das noch zur Ergänzung, Sie heute eine Professur haben in Stuttgart für Raumfahrt an der Universität Stuttgart.
Genau, große Korrekt. Schuhe, die mir damals Ernst Messerschmidt hinterlassen hat, der ja parallel mit Ulf dann auch die frühen Zeiten der deutschen Raumfahrt geprägt hat.
In der Nacht um 3 muss der 12-jährige Reinhold die Eltern bitten, als Professor muss er ja eigentlich wissen, dass der zeitliche Ablauf von äußeren Bedingungen vorgegeben war. Wenn die Landung misslingt, dann wollte man bei Tageslicht im Ozean ankommen und so weiter. Insofern kann man das der NASA zwar vorhalten, dass sie auf den Reinhold Ewald keine Rücksicht genommen hat, aber dafür habe ich großes Verständnis.
Sie haben es gerade angesprochen, die Geschichte war äußerst unsicher und es gab ein hohes Risiko, hat man hinterher dann jedenfalls so kommuniziert, dass die ganze Geschichte nicht gelingt. Herr Ewald, wie riskant war das Unternehmen damals?
Das wage ich nicht zu beurteilen. Es gab natürlich die Katastrophe mit Apollo 1, mit der bitteren Lehre, was das Lebenserhaltungssystem und auch die Fluchtmöglichkeiten der Astronauten anging. Ich glaube, dass es nicht wesentlich gefährlicher war als das, was wir heute tun, weil man sich eigentlich doch relativ viel Zeit genommen hat, dieses Apollo-System auszutesten. Aus der Retrospektive wird eine Warnung draus, heute nicht zukünftige Mondmissionen zu überstürzen, da schon gleich also wichtige Testschritte auszulassen.
Ulf Merbold, Sie kennen oder kannten, Armstrong ist ja tot, Aldrin lebt noch, die beiden, die als erste Menschen auf dem Mond waren. Was waren das für Typen?
Neil Armstrong, den habe ich mehrere Male erleben dürfen bei Herrn Hilton in der Wüste Nevadas. Der hatte sich ja aus dem öffentlichen Leben weitgehend verabschiedet, kam aber dorthin, wo weit und breit keine Journalisten hingelangen können oder nur mit Schwierigkeiten. Das ist ein sehr liebenswürdiger, introvertierter Mensch gewesen, so habe ich ihn kennengelernt. Aber auf der anderen Seite, der muss ja Nerven gehabt haben, denn der ist ja nur noch mit wenigen Sekunden Restsprit auf dem Mond gelandet. Ja. Die sind da ein bisschen vom eigentlichen Ziel abgekommen und fanden sich in einer Region eines Kraters mit Brocken, die irgendwie ausgeworfen worden waren. Und er hat dann wie so ein Hubschrauber diese Apollo-Kiste da über die Mondoberfläche gesteuert, bis er irgendwo einen Platz hatte. Das war wirklich im allerletzten Moment, ich habe nochmal nachgeguckt, 17 oder 18 Sekunden Sprit noch. Der Charlie Duke, der damals Capcom war, der hat dann auch gesagt, wir sind alle blau angelaufen, jetzt vielen Dank, dass ihr gelandet seid, wir können jetzt wieder atmen.
Also ein brillanter Pilot mit Nerven wie Drahtseile. Dazu kam ja noch, Herr Ewald, dass der Computer kurz zuvor gesponnen hat.
Wobei man da auf die Erfahrung eigentlich der Konsolperson, also des Experten an der Konsole zurückgegriffen hat, der wusste, dass dieser Computer in dem Moment, wo er zu viel zu tun hat, anfängt, unwichtige Sachen erstmal beiseite zu schieben und da draußen ein Alarmsignal. Also es war auch die Verbindung mit dem Boden, die letztlich dazu geführt hat, dass Armstrong seinen Anflug fortgesetzt
und
hat.
Und wie letztlich angespannt dieser Armstrong dann doch war, hat man hinterher erfahren, er ist dann ausgestiegen mit einem Puls von 154.
Also dass dieses ganze Apollo-Programm sehr entspannt und sehr systematisch mit vielen Tests abgelaufen ist, das wage ich doch ein bisschen in Frage zu stellen. Der Kennedy hat im Mai 61 seiner Nation diese Herausforderung an den Horizont gesetzt. Und 69 im Juli sind die auf dem Mond gelandet. Jetzt überlegen Sie mal, wie lange das Land Baden-Württemberg oder die Deutsche Bahn braucht, hier einen Bahnhof zu bauen. Also da muss man sich mal klar machen, mit welchem Engagement dieses Programm durchgezogen wurde.
Ja.
Also mit menschlicher, mit großem Enthusiasmus, aber auch von Staatswegen mit Geldeinsatz. Diese Saturn-5-Rakete, von der sie, glaube ich, 15 Stück gebaut haben oder sowas, das ist nach heutigem Standard immer noch eine Ausnahmekonstruktion. Hat ein Strukturgewicht von 5%, der Rest war Treibstoff. Also das ist in meinen Augen eine unglaubliche Gewalttat gewesen.
Ulf Merbold, Sie waren insgesamt dreimal im All. Sie waren dazu, glaube ich, der zweite Deutsche, der da oben war, nach Siegfried Jähn. Das war der erste noch zu DDR-Zeiten. Drei Missionen, welche war für Sie die wichtigste?
Zweifellos die erste, Spacelab 1. Also ich werde da immer als deutscher Astronaut hier apostrophiert. Selber würde ich mich eher als den ersten europäischen Astronauten sehen. Also ich wurde mit Claude Nicollier und Wubbo Ockels von der ESA rekrutiert zu dritt. Und ich hatte dann auch noch das Glück, von diesen dreien als erster eingesetzt zu werden. Im Vergleich zu Sigmund Jähn, der kam ja aus der militärischen Fliegerei und ich kam aus einem Max-Planck-Institut. Diesen Unterschied, klar, den mache ich auch. Dass meine Aufgabe war mehr die Wissenschaft und nicht das Fliegen.
Was war da die wichtigste Aufgabe, die Sie während dieser ersten Mission hatten?
Hauptaufgabe war natürlich, das von uns Europäern gebaute und auch bezahlte Spacelab im Weltraum zu erproben. Damit wurde nämlich der Shuttle, der ja, wie der Name sagt, ein Transporter ist, zu einer wissenschaftlichen Plattform aufgewertet, zu einem Labor. Und die zweite Aufgabe, das war dann im Wesentlichen meine Funktion, war, für diesen Flug ausgeguckte Experimente umzusetzen. Und zwar so, dass am Ende Daten ausreichender Qualität und Quantität zurückkamen, dass man die Fragen, die die Experimente stellten, auch beantworten konnte.
Gab es während dieser ersten Mission für Sie auch in der Erinnerung einen dramatischsten oder auch einen schönsten Moment?
Am Ende hatten wir große Probleme, aber wichtig ist, dass eben diese Erprobung des Spacelabs erfolgreich verlief und ich nun der erste Nicht-Amerikaner wurde, der da mitgenommen wurde. Und für mich, was emotional Außergewöhnliches war, dass unser Kommandant John Young einer war, den die NASA vorher zweimal zum Mond geschickt hatte.
Okay.
In meiner Freizeit, wir haben zum ersten Mal im Schichtbetrieb gearbeitet, hatte ich das Glück, immer mit dem John Young Pause zu haben. Aha. Und dann hat er mir und dem Pop Parker Er berichtet, was auf dem Mond alles passiert ist, Dinge, die in keiner NASA-Publikation veröffentlicht wurden. Und während dieser Plauderstunde beim Nachtessen sind wir einmal um die Erde rumgeflogen. Das muss man sich mal so richtig klar machen, was das für eine verrückte Situation war.
Das hat auch was. Wobei fällt mir gerade ein, Alexander Gerst hat mal in dieser Sendung gesagt, wenn er irgendwie aus dem Fenster geguckt hat und diesen Planeten Erde gesehen hat, ist ihm mal klar geworden, wie anfällig dieses ganze System ist und wie beschützenswert. Hatten Sie solche Gefühle auch?
Ja, das war in meinem Fall genauso. Ich habe ja gesagt, beim Nachtessen, das war immer nach einer 12-stündigen Schicht, haben wir mit dem John Young eine Pause gehabt. Und dann bin ich immer erstmal ins Cockpit des Shuttles. Da gibt es nämlich rundherum Fenster zum Rausschauen. Aha. Und habe die nächsten 3 Stunden aus dem Fenster geguckt zu Lasten meiner Schlafzeit. Das ist tatsächlich, wenn man zum ersten Mal die Gelegenheit bekommt, da rauszuschauen und die Erde sieht und wahrnimmt, nicht nur wie schön sie ist, sondern auch wie zerbrechlich, wie zart diese königsblaue Atmosphäre aussieht, die den Horizont säumt. Und man macht sich dann viel mehr Gedanken, ob wir mit dieser Erde nicht ein bisschen sorgfältiger umgehen müssten, damit wir sie den Ungeborenen intakt hinterlassen.
Das ist eine Frage, die aktueller ist denn je.
Ja.
Wenn wir über 50 Jahre Mondlandung sprechen, Herr Ewald, dann sollten wir natürlich auch vorab stellen, dass Sie jemand sind, der einmal im All war, 1997, insgesamt 18 Tage, korrekt?
18 Tage an Bord der damaligen russischen Raumstation Mir.
Ja.
Wir haben dann noch 2 Tage in der sehr engen Soyuz-Kapsel auf dem Weg hoch verbracht, also so etwa 3 Wochen.
War es im Rückblick für Sie klar in der Entwicklung, dass es auf Sie als Astronauten rauslaufen wird?
Man muss immer vorsichtig sein, wenn junge Menschen zu mir kommen und sagen, was muss ich alles tun und lernen und studieren, damit ich auch ganz bestimmt Astronaut werde, sage ich, das gibt's nicht. Es gibt gar kein Studium. Also Physikstudium ist schon mal gut. Ich habe dann noch Medizin in der Promotion dazugenommen. Ich habe das Interesse an der Raumfahrt nach dieser Auswahl 1986 zwischen Auswahl und Flug lagen 11 Jahre, habe ich dann behalten. Und so bin ich dann eines Freitagsnachmittags im Jahre 1990 gefragt worden, ob ich denn der Ewald bin, der da auch in der Endauswahl war. Da habe ich mich nicht nochmal gedrängt und beworben. Aber als es dann die Chance gab, natürlich diese vielfältigen Aufgaben, Ulf hat das ja eben schon geschildert, was bei so einem Flug als Programm einem in die Hand gegeben wird, diese Aufgaben auszuführen, habe ich keinen Moment gezögert.
Okay.
Aber eine Garantie gibt es nicht. Jeder Arztbesuch kann das Ende einer Astronautenkarriere sein. Wir sind immer mit Backups, also mit 2 Leuten geschickt worden. Und dann wurde entschieden, ohne dass wir Einfluss hatten, wer denn letztlich diesen Flug bekommt.
Hat man Sie auch deshalb mitgenommen, weil Sie im Notfall hätten operieren können da oben?
Eine gewisse medizinische Ausbildung gibt es. Nein, ich glaube, das war schon so, dass ich mich gut trainiert fühlte für die hauptsächlich lebenswissenschaftlichen Experimente, die ich an Bord ausführte. Ich war eine Solonummer, also Kameramann, Regisseur, Ausführender und auch Testsubjekt. Das darf man nicht vergessen.
Was war wichtiger, die körperliche, physische Stärke oder die mentale Stärke?
Das russische Training, was Ulf ja auch und ich durchlaufen haben, setzt auch auf beides. Also man wird doch immer wieder in die Sporthalle geschickt und wir haben uns topfit gefühlt am Start. Aber dann kam es natürlich darauf an, wirklich auch aus den Trainingsteilen dann das Gesamtprogramm da oben unter Stress, das muss man schon sagen, also das war immer 5 Minuten Druck auszuführen.
Gab es eine gefährlichste Situation in Ihrer Erinnerung?
Ja, also ein Feuer an Bord ist etwas, was man natürlich nicht haben will. Am 14. Tag meiner Mission, wir waren gut fortgeschritten mit unseren Experimenten, bricht aus einer Sauerstoffpatrone ein Feuer aus. Und wir hatten dann eine Nacht lang ohne Kommunikation mit dem Boden zu 6 an Bord zu tun, dieser Situation Herr zu werden. Nächsten Tag war ich wieder bei meinen Experimenten, das war mir wichtig.
Was hätte da im schlimmsten Fall passieren können?
Ja, verlassene Raumstation. 2 Soyuz, A3-Mann-Besatzung hätten die Raumstation verlassen. Die wäre in einem ungewissen Zustand gewesen. Das wäre das Ende der russischen bemannten Raumfahrt gewesen.
Aber diese Geschichte hat auf die Russen ja insofern mächtig Eindruck gemacht, als Jelzin ihnen dann später die russische Tapferkeitsmedaille um den Hals gehängt hat. Stimmt's?
Das drückt auch meine Sympathie eigentlich aus gegenüber den Menschen, die da in Russland Raumfahrt machen. Das ist ein von Herzen kommendes Geschehen, was wir da sehen. Das ist jetzt nicht gegen irgendwen oder Propaganda, sondern da wird wirklich dafür gesorgt, dass gemeinsam dann auch Ergebnisse...
Sind da auch Freundschaften entstanden?
Ja, wir telefonieren regelmäßig eigentlich mit meiner Raufbesatzung, also Kommandant Zipliev. Am 23. Februar ist natürlich dann der besondere Tag, wo wir eben diese Erinnerung an das Feuer haben. Und wir kommen auch zu regelmäßigen Treffen der Astronauten aller Welt, aller Welt zusammen. Das finde ich auch die wichtige Botschaft eben.
Herr Meerbold, wenn Sie auf dem Mond gelandet wären, wie kalt wäre es da gewesen?
Sicher ist, dass es sicher einen großen Unterschied gibt, je nachdem, ob man die Oberflächentemperatur im Schatten misst oder in der Sonne. Ja. Ich denke mal, da kann es locker 100 Grad Unterschied geben, dass es auf der einen Seite vielleicht schon 70, 80 Grad heiß ist und auf der anderen Seite weit unter Null. Ja. Das hängt sicher ein bisschen damit zusammen, wie lange der jeweilige Teil der Mondoberfläche schon der Sonne zugewandt war und eben aufgeheizt wurde. Ja. Muss ich ja erinnern, dass ein Tag auf dem Mond viele Erdtage lang ist, sodass, wenn die Sonne da mal aufgegangen ist, dann scheint die da nach unseren Kriterien Tag und Nacht.
Okay, Herr Ewald, wenn Sie oben gewesen wären, zur damaligen Zeit, Ihr Raumanzug hätte, glaube ich, zwischen 30 und 40 Kilogramm gewogen.
Das ist nur wenig. Also die heutigen EVA-Anzüge, die Menschen in die Lage versetzen, 6-8 Stunden sich im freien Weltraum zu bewegen, sind da sehr viel massereicher. Ne? Sie sind nicht schwer, aber massereich. Auf dem Mond war das natürlich mit ein Sechstel der Erdschwerkraft, war das natürlich dann ein noch geradezu meisternder Ballast.
Kann man sich, wenn man so schwere Anzüge hat, überhaupt sinnvoll bewegen? Wie ist das?
Naja, die Mondanzüge, das hatte schon ein Problem. Charlie Duke, wunderbar, ein herrlicher Geschichtenerzähler, sagte, ich habe die Erde nie gesehen. Ich habe die Erde nie gesehen, bis ich stolperte, auf den Rücken fiel, also auf diesen Tornister. Das war nicht ohne Gefahr, weil da waren natürlich die Lebenserhaltungsteile drin. Und da habe ich die Erde zum ersten Mal gesehen, weil sie stand ja einigermaßen hoch über dem Horizont. Und wir konnten in dem Helm nicht nach oben gucken. Wir konnten ja den Kopf nicht in den Nacken legen. Faszinierend.
Aber es gibt ja diese Filme, die eigentlich doch klar zeigen, dass die Jungs auf dem Mond mit der ganzen Ausrüstung ziemlich spielerisch und locker umgehen konnten. Man sieht, wie die da laufen und hüpfen und einen Spaß dran haben. Also mit diesem zack, 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 mit diesem Gang. Das war schon alles für die Mondsituation passend.
Aber wenn Sie es gerade ansprechen, Herr Meerbold, wir haben eingangs der Sendung über Neil Armstrong gesprochen, derjenige, der als erster da oben war, diesen legendären Satz gesagt hat, kleiner Schritt für einen Menschen, großer Sprung für die Menschheit. Da gab es ja den zweiten, Aldrin. Und da hieß es dann hinterher immer, die hätten schon in einem ganz heftigen Konkurrenzverhältnis zueinander gestanden. Sie kennen beide. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich glaube schon, dass der Buzz Aldrin am Ende ziemlich verbittert war, dass die Entscheidung dann zugunsten von Neil Armstrong getroffen worden war.
Der Kommandant war.
Aber am Ende, glaube ich, ist das auch nicht so relevant. Selbst wenn es jemand vielleicht verletzt haben sollte, Zweiter sein zu müssen, das Ganze geht nur im Team. Und die Leistung, die sollte man dem Team zu billigen und nicht dem Individuum.
Michael Collins, was soll der denn sagen, wenn sich die zwei da unten schon kabbeln, wer denn zuerst den Fuß rausstreckt?
Collins ist der oben in der Kapsel geblieben ist.
Er hat das Ganze ermöglicht, indem er in der Kapsel geblieben ist, indem er auch da natürlich von Selbstforschung auch am Mond betrieben hat mit weiteren Landeplätzen. Von dem hört man natürlich sehr wenig. Und das soll uns eine Lehre sein für den Mars. Bitte nicht zum Mars fliegen, um der erste Weiße, der erste Schwarze, der erste Europäer, der erste Amerikaner zu sein. Das sind unedle Motive. Wir gehen dahin, weil wir was die Kenntnisse der Menschheit erweitern wollen und nicht um in die Geschichtsbücher in irgendeiner Form einzugehen.
Wenn wir über die Mondlandung sprechen, die Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1969. Wissenschaftlich, technisch, handwerklich eine Meisterleistung? Fragezeichen.
Auf jeden Fall. Ich denke, das ist ein nicht zu löschendes Datum in der Menschheitsgeschichte. das, was das heutige Weltbild insgesamt umfasst, das ist nicht nur durch die Forschungstätigkeit an Hochschulen und Max-Planck-Instituten zusammengesetzt worden, sondern vieles, was wir wissen über Geografie, über Klima, über die Belastungsgrenzen des menschlichen Körpers, das haben wir Leuten zuzuschreiben, die wohin gegangen sind, wo vorher keiner war. Die Bergsteiger oder denken Sie an Kolumbus, der am Ende nach Westen segelte über das Meer der Dunkelheit, wie der Atlantik damals hieß,
Humboldt.
Wurde Amerika entdeckt.
Ja.
Marco Polo kam zurück und konnte den Italienern berichten, dass es im fernen Osten ein großes Reich mit Hochtechnologie gibt. Warum sollten wir jetzt sagen, wir hören auf?
Also die Hymne von Ulf Merbold auf die großen Entdecker, Reinhold Ewald, da gehören die ersten Menschen auf dem Mond in jedem Fall für Sie auch mit dazu?
Naja, das Projekt. Also die Menschen selbst haben da Aufträge ausgeführt. Sie haben das Risiko auf sich genommen. Aber sie haben die ganze Sache nicht entworfen. Und das ist ein bisschen auch die Situation, die wir als Astronauten in den Laboratorien haben, ob es jetzt Skylab war oder die Mir-Raumstation oder die Internationale Raumstation oder eben Space Lab. Wir können uns darauf verlassen, dass das, was da an Bord als Experiment uns mitgegeben wird, wirklich so ausgetüftelt ist, dass wir die Antworten aus der jeweiligen Umgebung, Schwerelosigkeit, Strahlung, brauchen. Und dass das eben unsere Aufgabe ist, da unter absolut kontrollierten Bedingungen ein gutes Ergebnis dann auch runterzubringen. Ich will nicht sagen, dass das Ganze auf meinem eigenen Gedankenmist sozusagen gewachsen ist, sondern da ist immer das Team, die Vorbereitung im Vordergrund.
Der Teamgedanke hat ja immer und jederzeit in der bemannten Raumfahrt so eine Rolle gespielt. War man sich da immer einig oder, um nochmal auf Aldrin zu kommen, haben da nicht auch persönliche Eitelkeiten eine Rolle gespielt, Ulf Merbold?
Ja, wie soll ich das wissen? Ich kenne ja nun nicht alle in- und auswendig.
Also ein paar kennen Sie schon.
Ja, ich kenne die meisten. Nein, es geht nur im Team. Aber ich wollte doch noch mal auf diese vorherige Frage, wie wichtig waren diese Mondmissionen, zurückkommen. Ich denke, eines der grandiosesten Resultate ist, dass die Astronauten, die auf dem Mond standen, das waren ja nur 12, dann plötzlich im schwarzen Firmament, im schwarzen Himmel die Erde gesehen haben. Und diese Bilder, die da entstanden sind, das erste Bild von Bill Anders, wie die Erde über dem Mondhorizont aufgeht, ich denke, das hat einen ganz großen Einfluss gehabt, darüber sich Gedanken zu machen, dass wir auf diesem Erdball wie in einem Raumschiff in der Leere des Alls unterwegs sind. Aber es ist ein Raumschiff, von dem niemand ausschalten kann. Und dass es deswegen darauf ankommt, unsere Konflikte eben friedlich, schiedlich zu regeln, um hier diesen Planeten zu bewahren für die Ungeborenen.
Das ist die Botschaft, glaube ich, die Astronauten, Taikonauten, Kosmonauten, egal wie sie heißen, wirklich vereint. Und deshalb auch gehen wir gerne in die Hörsäle, gehen wir gerne in die Schulen, gehen wir gerne vor interessierten Publikum und geben diese Botschaft wieder. Astro Alex kann das mit einem komplett neuen Medium machen. Wir hatten Filmrollen dabei, da hat es gedauert, bis die entwickelt wurden. Er schickt heute am Abend das, was er tagsüber gesehen hat, in die Social Media. Wunderbare Möglichkeiten, da auch diese Botschaft, die Ulf eben formuliert hat, dann auch weiterzutragen.
50 Jahre Mondlandung, eigentlich zeithistorisch gesehen eine schiere Selbstverständlichkeit. Gäbe es da nicht ein paar Leute, die immer noch sagen, die Mondlandung hat es nie gegeben, in einem amerikanischen Hollywood-Labor nachgedreht und dann kommen ein paar Begründungen. Haben Sie sich mit diesen Verschwörungstheorien mal beschäftigt und auseinandergesetzt?
Da ist mir meine Lebenszeit zu schade. Okay.
Also das ist bei mir eine Sekunde in der Vorlesung, wenn so oder in Vorträgen, wenn da so ein Mensch aufsteht, der hat mein volles Mitleid. Weil er sich außerhalb der Wissenschaft, außerhalb jeder Beweiskette eigentlich bewegt. Dem sage ich dann, ist ja schön, dass Sie die Frage stellen, aber Sie wissen ganz genau, dass ich dann Teil der Verschwörung bin und nichts sagen dürfte.
Okay, aber so. Diese Argumente oder vermeintlichen Argumente auf den Mondfotos sind keine Sterne im Hintergrund zu sehen. Und die
brauchen wir gar nicht, brauchen wir
gar keine Sendezeit. Halbsatz noch. Und die NASA hätte Ende der 60er Jahre gar nicht technisch gesehen die Möglichkeiten gehabt. Alles Unsinn?
Alles Unsinn. Widerlegter Unsinn. Also mit wissenschaftlicher Methode widerlegter Unsinn gegenüber einer Meinung. Meinung ist kein Beweis. Meinung ist keine Wissenschaft. Und da kann ich auch nicht gegen an, wenn jemand auf seiner Meinung beharrt.
Es gibt andere Leute, keine Verschwörungstheoretiker, die in Frage stellen, ob diese bemannte Raumfahrt deshalb so viel Sinn macht, weil sie halt unfassbar teuer ist. Wie sehen Sie beide das?
Widerspruch. Also wir haben in Deutschland im Bundeshaushalt für Raumfahrt ungefähr 1 Milliarde. Das ist natürlich im ersten Moment ein Haufen Geld. Aber wenn Sie mal bedenken, dass das Gesamtbudget des Bundes bei 350 liegt, dann haben wir noch 16 Länder, dann geben wir in Deutschland für Raumfahrt Promillebeträge aus am gesamten Steueraufkommen. Deswegen habe ich so langsam ein Zorn auf die Medien, die immer sagen, die teure Raumfahrt, aber über die Höhe der Agrarsubventionen, da reden die Medien komischerweise überhaupt nichts, obwohl das ein Vielfaches von dem ist, was die Raumfahrt kostet.
Also das wäre jetzt ein Nebenkriegsschauplatz, aber ganz so würde ich das nicht stehen lassen wollen, Herr Meerbold, dass die Medien auf die Raumfahrt eindreschen und die Agrarindustrie pampern.
Fakt ist jedenfalls, dass für Raumfahrt viel weniger Geld ausgegeben wird als für Agrarsubventionen. Also insofern glaube ich, da ist die Antwort im Grunde leicht.
Herr Ewald, bemannte Raumfahrt, auch für Sie gut angelegtes Geld?
Ja, ich sehe da schon eine Entwicklung. Auch durch die solide Arbeit in diesen Raumstationen, die Vorläufer, findet die bemannte Raumfahrt doch für das, was der Mensch als Forscher da oben abliefert, zunehmend auch Anerkennung in den sogenannten etablierten oder erdgebundenen Wissenschaften. Und ich finde, dass sich Deutschland eine solche Präsenz in der bemannten Raumfahrt auch leisten muss. Diese Entscheidungen an der Internationalen Raumstation teilzunehmen sind 1989 gefällt worden. Da haben kluge Menschen einen Vertrag unterschrieben und heute sehen wir die Resultate, die unter anderem auch für Deutschland dann zugänglich sind. Wir haben eine Partnerschaft in der Raumstation. Wir stehen jetzt wieder vor der Frage, neue Projekte anzufangen, die dann vielleicht erst in 10, 15 Jahren die Früchte tragen. Aber wieder braucht es Weitblick, dabei zu sein. Auch wenn, das ist ja keine Urlaubsreise, sondern das ist Teil einer Forschungslandschaft in Deutschland, auf die wir zu Recht stolz sind.
Aus Amerika kommen Signale, dass man bis 2025 wieder auf dem Mond landen wird. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, für mich ist das insbesondere unabdingbar notwendig, um irgendwann nochmal weiterzugehen. Und nochmal weiterzugehen, das bedeutet, zum Mars zu fliegen. Um das tatsächlich erfolgreich zu bewältigen, dieses Ziel zu erreichen, bedeutet es für mich, dass wir auf dem Mond eine Station bauen müssen, um Betriebserfahrung zu sammeln. Wenn das Lebenserhaltungssystem versagen würde oder sowas, dann ist es vom Mond noch kein so ein Problem, weil man in 3 Tagen zur Erde sich davon machen kann. Aber wenn man auf dem Weg zum Mars ist, dann geht es nicht mehr. Deswegen ist für mich der Mond eine Stufe, um am Ende den Mars erreichen zu können.
Herr Ewald, wie schätzen Sie das ein? Würde man jetzt 50 Jahre danach wieder auf den Mond gehen, könnte man da wissenschaftlich neue, spannende Geschichten rausbekommen?
Also wir formulieren das so jetzt in der Programmatik, wir gehen vorwärts zum Mond. Wir gehen mit der Brückendeckung von einer internationalen Kooperation, die sich an Bord der Internationalen Raumstation bewährt hat, gehen wir jetzt mit ganz anderen Ambitionen zum Mond zurück, dann wiederum oder vorwärts, als das in der Apollo-Zeit möglich war. Und bitte also nicht die Zeiträume nach Präsidentschaften eines Landes da bemessen. Das wäre ein sehr unlauterer Termin, wenn da gezwungenermaßen und ohne die nötigen Sicherheitsbedenken und Vorbereitungen Missionen gestartet werden. Aber so wie wir in die Antarktis zurückgekehrt sind, 50 Jahre nach der ersten Durchquerung und Forschungsstationen da haben und Menschen, die uns was über das Klima und die Eisdicke sagen können, so werden wir auch auf dem Mond Fuß fassen.
Ein Teleskop auf dem Mond, das ist natürlich sehr viel mehr wert als eins auf der Erde, weil der Mond keine Atmosphäre hat, sodass wir also an das UV-Licht, an das Röntgenlicht herankämen. Und anders als das Space Telescope oder sowas, könnte man es auf dem Mond mit dem Boden fest verschrauben und verbinden, sodass natürlich die Beobachtungen dort leichter wären, als wir es jetzt machen mit einem frei beweglichen Teleskop in der Umlaufbahn.
1969 hat der erste Mensch den Mond betreten. Wann wird der erste Mensch den Mars betreten,
Herr Ewald? Ich hoffe, ich erlebe es. Da muss man noch einrechnen, da müssen wir noch ganz viel arbeiten, was Lebenserhaltungssysteme, Antriebssysteme und den Strahlungsschutz angeht. Da ist noch viel zu tun.
Würden Sie beide, wenn man Sie fragen würde, zum Mars fliegen?
Nö, ich muss ehrlich sagen, dass ich das mit meiner Frau nicht besprechen könnte. Da kriegte ich ein klares Nein.
Das wäre nicht beziehungsverträglich.
Das ist vor allen Dingen in der Vorbereitung, in der Durchführung ist das eine Lebensaufgabe. Also das ist eine neue Karriere, die ich dann in meinem jetzigen Alter anfangen würde. Da sage ich, es wird mich reizen, aber wie so vieles hängt es so hoch die Kirschen.
Ulf Merwald. Da müsste man natürlich außerdem die Möglichkeit haben, das eigene Leben, sagen wir mal, auf das Lebensjahr 25 Lebensjahre zurückzusetzen. Ja. Diese Möglichkeit gibt es ja nicht. Aber gäbe es sie, würde ich mir da schon große Gedanken machen. Und ich denke, ich würde da einsteigen.
Wir werden sehen, wie es kommt. In jedem Fall wird es spannend werden. Vielen Dank, dass Sie beide da waren.
Eins gehört.